Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ein Krimineller kommt zum wiederholten Mal ins Gefängnis, fragt ihn der Gefängnisdirektor, wie kommt das, dass Sie schon wieder hier sind? Sagt er, ja, Herr Direktor, ist ein Geburtsfehler, zu lange Finger, zu kurze Beine. So kann es gehen. Jemand, der auch im Gefängnis war, ist Paulus, der den Philipperbrief geschrieben hat und viele andere Briefe dazu. Paulus ist aber nicht aufgrund eines kriminellen Delikts, einer Straftat im Gefängnis, sondern aus ganz anderen Gründen. Wie kam es dazu, dass Paulus, der Schreiber des Philipperbriefs, ins Gefängnis kam? Als junger Mann hat Paulus eine steile Karriere gemacht. Er war Pharisäer, gehörte zur oder hatte gute Beziehungen zur jüdischen Obrigkeit und hat die Vollmacht bekommen vom obersten Priester und von der jüdischen Führung, Christen zu verfolgen, weil die als Irrlehrer angesehen worden sind. Also alle, die diesem Jesus von Nazareth nachfolgten und ihn als ihren Herrn bekannten, wurden als Irrlehrer angesehen, als Abtrünnige vom Judentum möglicherweise oder wenn sie nicht Juden waren, einfach als Irrlehrer. Paulus hat diese Menschen verfolgt und er hat dafür gesorgt, dass viele von ihnen selbst ins Gefängnis kamen oder sogar getötet worden sind, bis Paulus eines Tages eine persönliche Begegnung mit Jesus hatte. Jesus erschien ihm in einer Vision vom Himmel und diese Begegnung mit Jesus, die hat das Leben von Paulus dramatisch verändert. Eine 180-Grad-Wende. Der selber bis vor kurzem Christen ins Gefängnis gesteckt hat, wurde zu jemandem, der leidenschaftlich für diesen Jesus Christus eintrat. Der schon direkt nach seiner sogenannten Bekehrung predigt und Juden davon überzeugt, dass Jesus der verheißene Gesalbte, der Messias ist, der Erfolg hat bei seinen Predigten, wo Leute zum Glauben kommen. Und dann beginnt eine steile Karriere des Missionars Paulus. Zunächst mal kommen einige Jahre, von denen wir gar nicht so genau wissen, wo Paulus war, irgendwo in Arabien. Und dann wird er nach Antiochien geholt und diese Gemeinde erlebt, wie Paulus begnadeter Lehrer ist, wie er dort lehrt und predigt. Und diese Gemeinde sendet ihn dann durch den Heiligen Geist angetrieben aus zu einer ersten Missionsreise. Die Missionsreise hatte das Ziel, dass Menschen in anderen Orten außerhalb von Jerusalem, außerhalb von Antiochien, die Botschaft von Jesus Christus hören, dass sie Jesus kennenlernen und ihr Leben diesem Jesus anvertrauen. Paulus macht mehrere solcher Reisen und auf der letzten seiner Missionsreisen bekommt er immer stärker mitgeteilt, dass Leiden auf ihn warten wird. Das stand allerdings schon ganz am Anfang fest, als er zum allerersten Mal Jesus begegnet ist. Denn da wurde ihm schon mitgeteilt, dass er vieles würde leiden müssen, aber dass er als oberste Priorität haben sollte, die Botschaft von Jesus Christus auch zu den anderen Völkern zu bringen. Als Paulus sich verabschiedet von einer liebgewordenen Gemeindeleitung in Ephesus, sie befinden sich in einem Nachbarort und treffen sich dort, weil er vermutlich nach Ephesus nicht mehr kommen konnte. Und da sagt er, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nur, dass von Stadt zu Stadt der Heilige Geist mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Paulus hat diese Gewissheit. Und ein Kapitel weiter in Apostelgeschichte 21 lesen wir dann, wie er nach Tyros kommt, dass die Christen dort ihn bitten, nicht nach Jerusalem zu gehen, weil sie vom Heiligen Geist gesagt bekommen haben, dass Paulus dort gefangen genommen würde. Und sie können sich nicht vorstellen, dass dieser Star-Missionar, dieser erfolgreiche Prediger, dass er ins Gefängnis kommt. Sie haben gesagt, das müssen wir um jeden Preis verhindern. Einige Verse weiter in Apostelgeschichte 21 kommt dann ein Prophet, Agabus aus Judäa, und nimmt den Gürtel von Paulus und bindet sich selber damit, also fesselt sich selber damit und sagt, genauso wird derjenige gefesselt, dem dieser Gürtel gehört. Ich hätte auch direkt sagen können, Paulus, du wirst gefesselt, aber das war viel eindrücklicher durch dieses Bild. Und wieder sagen die Christen, die dabei sind, Paulus, geh nicht dahin, du darfst uns auf keinen Fall entzogen werden und ins Gefängnis kommen. Und Paulus sagt, mein Leben ist mir nicht so viel wert, wie den Weg zu gehen, den Jesus für mich vorbereitet hat, das Evangelium allen Menschen zu verkünden, denen ich begegne. Er geht dann nach Jerusalem und in Jerusalem wird er von der jüdischen Führung ergriffen. Es wird ihm vorgeworfen, er wäre selber vom Judentum abgefallen. Er habe nicht Juden in den Tempel gebracht, was verboten war, und er würde auch andere dazu verleiten, vom Judentum abzufallen. Und die Menge will Paulus lynchen. Es gibt so einen richtigen Aufruhr und die römischen Soldaten sehen keinen anderen Ausweg, als den Paulus erstmal in Gewahrsam zu bringen. Und um jetzt rauszufinden, was der so richtig gemacht hat, wollen sie ihn foltern, sie wollen ihn schlagen. Und Paulus holt wahrscheinlich seinen Perso raus, das war damals ein Stückchen Holz, wo es drauf stand, dass er römischer Bürger ist und sagt, ich bin römischer Bürger, ihr habt kein Recht, mich zu schlagen. Das durfte man nicht tun mit einem römischen Bürger. Und er sagt, ich berufe mich auf den Kaiser. Das durfte ein römischer Bürger machen. Im Zweifelsfall durfte er sich auf den Cäsar in Rom berufen, musste dann dorthin überliefert werden, um dort angehört zu werden. Und so kam es, dass Paulus in Begleitung von Soldaten mehrere Jahre lang unterwegs war, bis er nach Rom kam. Und wir erfahren in der Apostelgeschichte eigentlich noch nicht, dass er dort angehört wurde vom Kaiser, sondern dass er dort auch über Monate hinweg lebte und auf seine Verhandlung wartet. Wahrscheinlich hat Paulus in dieser Situation in Rom den Philipperbrief geschrieben. Und in dem Abschnitt, um den es heute geht, geht er ganz konkret auch auf seine Gefangenschaft ein. Wie kann es sein, dass Jesus es zulässt, dass so ein Star-Missionar, so ein begnadeter Prediger eingebuchtet wird und in seinen ganzen Möglichkeiten, die er vorher hatte, total eingeengt wird? Das ist die Frage, die sich sicherlich viele damals gestellt haben und die sich auch uns stellt, wenn wir diesen Abschnitt bis hierhin so gelesen haben. Florian, kann ich hier weitermachen? Okay, danke. Ich möchte gerne lesen, Philipper 1, Vers 12 bis 20. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Jesus Christus verkündigen, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird mir nichts meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung. Und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit meiner ganzen Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. In Christus ist mein ganzer Halt, haben wir gerade gesungen, und in anderen Worten drückt Paulus das hier aus. Es geht im Wesentlichen um drei Dinge in diesem längeren Abschnitt. Es geht einmal um das Gefängnis. Es geht zum zweiten um Gegner und es geht in allem zum dritten und aber auch in allen Punkten um Gottes Ehre. Und darauf möchte ich gerne etwas näher eingehen. Gefängnis. Paulus sitzt, wie gesagt, im Gefängnis und in diesem ersten Abschnitt, Vers 12 bis 14, macht er deutlich, dass ich hier im Gefängnis sitze, ist eigentlich kein Nachteil, sondern ich beobachte, dass Gott diese Situation benutzt, um sein Evangelium weiterverkünden zu lassen. Einmal in direkter Weise, aber auch dann in indirekter Weise. Direkt, indem Paulus die Möglichkeit hat, mit Leuten zu reden, mit denen er sonst niemals in Kontakt gekommen wäre, nämlich mit der kaiserlichen Garde, Soldaten des Kaisers. Mit denen hatte er ja tagtäglich Umgang, weil sie ihn bewachten. Und er sagt, ihnen ist bekannt geworden und weit darüber hinaus ist bekannt geworden, dass ich im Gefängnis sitze, nicht weil ich kriminelle Straftaten begangen hätte, sondern wegen Christus. Er hat in dieser Situation offensichtlich gepredigt und den Leuten von Jesus weitergesagt und macht deutlich, diese Menschen, die ich sonst niemals erreicht hatte, haben durch diese Situation das Evangelium gehört. Aber es hat auch indirekte Auswirkungen. Dieser große Missionar ist eingebuchtet. Er sitzt im Gefängnis und er steckt den Kopf nicht in den Sand und wartet darauf, dass er endlich wieder vor einer Menge von Leuten reden kann, sondern er nutzt die Möglichkeiten, die er hat, an denen er nichts ändern kann, um den Leuten, denen er hier begegnet, das Evangelium weiterzusagen und als Christ seinen Mann zu stehen. Und Leute, die nicht im Gefängnis sind, die das aber mitbekommen, durch Besuche wahrscheinlich oder durch andere, die Paulus besucht haben, werden plötzlich ermutigt, wenn Paulus als Gefangener seine Situation nutzt, dann doch erst recht wir, die wir frei sind. Offensichtlich waren etliche Christen furchtsam und ängstlich und hatten nicht das Evangelium verkündet, aber durch die Situation von Paulus werden sie ermutigt, genau das zu tun. Wir planen in drei Wochen einen Gebetsabend für verfolgte Christen. Christen, die wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus im Gefängnis sitzen, denen der Tod angedroht wird. 10. November abends, könnt ihr euch schon mal vormerken, steht dann auch auf den Infozetteln. Und neben der Ermutigung, die wir erbitten für diese Christen, soll uns die Situation, in der diese Leute stecken, ermutigen, hier vor Ort, wo es uns so gut geht, wo wir in Freiheit von Jesus reden können, unsere Situation auch zu nutzen. Sodass überall, wo Menschen leiden, aber auch da, wo Menschen viele Freiheiten genießen, wie bei uns, Jesus die Ehre bekommt, Jesus groß gemacht wird. Ich bin mir absolut sicher, dass keiner von uns im Gefängnis sitzt, sonst säßet ihr nicht hier. Ich war bis jetzt auch nur zu Besuch mal im Gefängnis und habe mich aber gefragt, gibt es nicht Situationen, die vergleichbar sind wie die des Paulus? Paulus ist eingeengt in seinen Möglichkeiten und er hat im Moment keine Möglichkeit, aus dieser Einengung, aus dieser Begrenzung herauszukommen. Und ich glaube, es gibt einige Punkte, die wir übertragen können auf ganz andere Situationen. Was ist mein, was ist dein Gefängnis? Ich habe eine Situation vor Augen, in dem ich meine Eltern als Gefängnis erlebt habe. Kennt ihr das? Damals war es so, dass ich den Eindruck hatte, ich soll in eine Missionsstation in Tansania gehen. Und ich sah das als klare Führung von Jesus. Und nach langer Überlegung habe ich ja gesagt, ich mache das. Das war für mich nicht einfach. Ich habe nicht direkt gesagt, okay, ich mach's, sondern ich habe mir da wirklich Zeit genommen, habe viel drüber gebetet und auch mit anderen darüber gesprochen, aber nicht mit meinen Eltern. Und als für mich klar war, das ist jetzt dran, das ist klare Führung von Jesus, habe ich natürlich mit meinen Eltern darüber gesprochen und meine Eltern haben gesagt, nein, wir können das für dich nicht so sehen. Du hast bis jetzt nur dein Abi gemacht, du hast noch keine Berufsausbildung, du hast geplant zu studieren. Wir können das momentan nicht so sehen für dich und wir wollen das auch nicht unterstützen. Wenn du trotzdem gehen wirst, dann werden wir das ertragen und auch in gewisser Weise tragen. Aber du sollst wissen, dass wir das nicht so sehen können. Und das war für mich echt ein Problem, weil ich den Eindruck hatte, Jesus führt mich in eine Richtung und meine Eltern sagen nein. Und in der Situation wurde für mich deutlich, okay, ich mache jetzt erstmal das, was ich vorher schon vorhatte. Ich studiere und guck mal, was passiert. Und auf ganz anderen Wegen bin ich dann tatsächlich 4 Jahre später doch nach Tansania gekommen, mit dem Segen meiner Eltern. Und im Studium, was dazwischen war, habe ich viele Kontakte gehabt zu Leuten, die mit mir studiert haben, die mich als Christ erlebt haben, mit denen ich auch offen über meinen Glauben reden konnte zum Teil und die einfach gesehen haben, wie ein Christ so tickt. Und das war eine total wichtige Zeit, auch für mich. Das sehe ich im Nachhinein. Damals war das für mich so eine Gefängnissituation. Ja, obwohl meine Eltern mich nicht festgebunden haben oder festgekettet haben, aber ihr versteht, was ich meine. Für andere sind vielleicht die Kinder das Gefängnis, das sie empfinden. Wenn du gefangen bist zwischen Windeln, Babybrei und Kinderwagen und merkst, ich komme hier einfach nicht raus. Und ich bin gebunden in meinen Möglichkeiten. Ich würde so gerne viel mehr für Jesus tun, aber ich schaffe es einfach nicht. Weil ich an Zuhause gebunden bin und mich so weltlichen Dingen widmen muss. Und das sind Phasen, durch die einige von uns ja auch durchgehen. Und ich stelle mir die Frage, ich meine, da kann man ja auch nicht so raus. Man kann nicht einfach seine Elternschaft kündigen, ne? Das ist eine Phase, durch die wir durchgehen, wenn wir Kinder haben. Und die Phase geht ja weiter, wenn die Kinder dann aus den Windeln raus sind, Teenies sind. Das geht ja weiter, habe ich mir sagen lassen. Aber ich glaube, dass unsere Kinder in der Phase gerade diejenigen sind, für die wir die wichtigsten Bezugspersonen sind. Diejenigen, denen wir von Jesus weitererzählen können, die wir auch im Glauben prägen können. Auch wenn das oft Verzicht und andere Dinge bedeutet und wenn wir uns fühlen wie in einem Gefängnis. Und das betrifft ja nicht nur Mütter, sondern auch Väter, die sich hauptzeitlich, also vollzeitlich um ihre Kinder kümmern, wo die Frau arbeiten geht. Apropos Arbeiten. Für manche ist der Job so ein Gefängnis, für manche Frauen und manche Männer. Der Job, der alle Zeit und alle Kraft kostet. Wo ich den Eindruck habe, was soll ich jetzt noch für Jesus machen? Wenn ich abends nach Hause komme, bin ich total groggy. Ich falle nur noch ins Bett, kann vielleicht noch Tagesschau gucken und dann fallen mir die Augen zu. Und ich weiß genau, am nächsten Morgen um 6 Uhr klingelt der Wecker. Wenn es so komfortabel ist, dass es erst um 6 ist, vielleicht auch früher. Und ich muss wieder meinen Mann stehen oder meine Frau. Mir ist bewusst geworden, im Laufe meines Berufslebens als Elektroingenieur, bevor ich in die Gemeinde kam und gerade auch an dieser Schnittstelle, wo ich diesen Beruf ganz bewusst gekündigt habe, wie viele Möglichkeiten ich hatte und die auch zustande gekommen sind, wo ich nicht dachte, die habe ich verpasst oder so, mit Menschen, mit denen ich 8 Stunden mindestens pro Tag verbracht habe im wachen Zustand. Das sind ja die Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. So viel Zeit verbringt man selten mit seiner Familie. Im wachen Zustand. Das sind die Menschen, die mich beobachten. Wie gehe ich mit Kunden um? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, mit meinen Kollegen? Wie gehe ich mit Ehrlichkeit um? Wie lebe ich das? Und die dann auch Fragen haben. Ich habe mal die Abteilung gewechselt innerhalb der Firma, wo mein Glaube ganz klar zur Sprache kam und wo ich weiche Knie bekommen habe, aber wo ich dann herausgefordert war, auch zu sagen, was es bedeutet, dass ich Christ bin und gleichzeitig Angestellter dieser Firma bin. Dass ich eben aus Überzeugung nicht bereit bin, bestimmte Dinge mitzugehen, bestimmte sogenannte diplomatische Schritte, wenn man also Dinge verschleiern muss oder so, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht, weil ich Christ bin und weil ich gerne aufrichtig bin. Ich möchte auch meine Kollegen nicht in die Pfanne hauen und unsere Kunden nicht belügen und möchte einfach so leben, wie ich den Eindruck habe und die Überzeugung habe, dass Jesus das möchte. Und für mich war das gut, dass mein Vorgesetzter das sehr gewürdigt hat, obwohl er diesen Glauben nicht teilt, aber der gesagt hat, wir schätzen das sehr. Das ist ja nicht immer so, das kann auch auf Widerstand stoßen. Für manche ist der Job so ein Gefängnis. Und ich habe den Eindruck, genau in diesem Job haben wir so viele Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen sonst kaum jemand, zumindest kaum ein Christ, in Kontakt kommt. In meinem jetzigen Job habe ich die Möglichkeiten nicht mehr. Ich komme an solche Leute nicht mehr dran, weil ich einfach jetzt ein anderes Umfeld habe. Ich war mal in einer Situation, wo ich echt ziemlich verzweifelt war über Gottes Führung, die ich so erlebt habe und wo ich gedacht habe, Mensch, kann das wirklich so wahr sein? Und in der Zeit habe ich einen früheren Schulleiter der Bibelschule Wiedenest getroffen, Arnim Riemenschneider. Und er hat sich echt den ganzen Abend Zeit genommen, in dieser verzweifelten Situation mit mir zu reden und hat mir erzählt, wie seine Geschichte war. Und er hat gesagt, weißt du, ich hatte von Anfang an, nachdem ich so die Schullaufbahn durchlaufen habe, die Gewissheit, Gott möchte mich in der Mission gebrauchen. Und er möchte, dass ich Medizin studiere und als Arzt in die Mission gehe. Das Problem war, ich konnte nicht direkt ins Medizinstudium rein aufgrund meiner Noten, aber es gab einen Trick. Man konnte, man kann das vielleicht immer noch, einen anderen Studiengang beginnen, wo der Numerus Clausus nicht so hoch ist oder gar nicht da ist und später dann aufgrund der angerechneten Wartezeit in die Medizin reinwechseln. Und diesen Trick wollte er anwenden. Das ist nur nicht so ganz aufgegangen, weil die Möglichkeit, in die Medizin zu wechseln, sich nie gegeben hat. Und irgendwann war der Mann ausgebildeter Theologe. Was macht man als ausgebildeter Theologe? Man geht in einen Gemeindedienst. Seht ihr an mir, habe ich ähnlich gemacht. Der Arnim Riemenschneider hat mir dann erzählt, ich war in dieser Gemeinde, ich habe funktioniert, aber ich habe das Ganze nicht wirklich mit Herzblut gemacht, weil ich immer wusste, Jesus will mich gar nicht hier haben, sondern ganz woanders. Und dass ich hier bin, ist eigentlich ein Riesenfehler, ein Versehen. Eigentlich müsste ich jetzt als Arzt irgendwo in Afrika oder Asien oder was weiß ich wo sein. Und er sagte, eines Tages wurde mir deutlich, der Ort, wo ich jetzt bin, ist genau der Ort, wo Jesus mich schon immer haben wollte, wo ich nur nicht hin wollte. Und während dieses Gemeindedienstes, ich glaube, es waren mehrere Jahre, kam irgendwann die Anfrage von der Bibelschule hier in Wiedenest, ob der Arnim kommen würde, um hier die Schulleitung zu übernehmen. Und er hat das gemacht. Und er sagte, im Laufe meines langjährigen Dienstes hier habe ich so viele junge Menschen geprägt und ausgebildet, um in die Mission zu gehen, dass das menschlich gesehen und wahrscheinlich auch aus Gottes Plan her gesehen viel effektiver war, als wenn ich nur alleine als Arzt in die Mission gegangen wäre. Er konnte das als über 70-Jähriger nachher so sehen. Und die Perspektive wünsche ich mir, dass wir diese Einschränkungen, die wir erleben, aus einer anderen Perspektive wahrnehmen können. Was ist dein Gefängnis? Paulus erlebt in seiner Gefängnissituation, diese vermeintliche Sackgasse ist die Chance, die Gott ergreift, um sich selber groß zu machen, um geehrt zu werden. Die beiden nächsten Punkte gehören noch mit dazu, deswegen mache ich sie auch nicht ganz so ausführlich. Ich denke, auf dem ersten liegt das Schwergewicht dieses Abschnitts, auf dieser Gefängnissituation. Aber Paulus schreibt hier auch, dass er Gegner hat. Ja, es gibt Leute, die ermutigt werden, durch seinen Gefängnisaufenthalt das Evangelium zu verkünden. Aber es gibt auch einige darunter, die das mit falschen Motiven tun. Fest steht, diese Menschen sind keine Nichtchristen. Das sind bekehrte Leute, das sind Christen. Und die gehören sogar zur Gemeinde, die kommen nicht von irgendwo außerhalb der Gemeinde. Und sie bringen auch kein falsches Evangelium. Das, was sie sagen, ist vollkommen richtig. Der Haken ist, das, was sie sagen, sagen sie aus einer falschen Motivation. Ich habe mal versucht, das so ein bisschen grafisch darzustellen. Auf der linken Seite die falsche Motivation, auf der rechten Seite diejenigen, die die richtige Haltung haben, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden. Damit beginnt dieser Absatz und damit endet auch dieser Absatz. Die Botschaft von Christus wird verkündet. Die einen tun das aus Neid und Streitsucht. Sie haben selbstsüchtige Motive. Sie hoffen, Paulus in seiner Gefangenschaft zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten und sie haben Hintergedanken, sie tun das nicht in voller Aufrichtigkeit. Die anderen, die haben die richtige Haltung, sie verkündigen Christus aus Liebe zu Paulus. Sie sehen, Paulus hat diesen Auftrag, er kann ihn jetzt nicht so ausführen wie früher, deswegen sind wir gefragt, das zu tun. Sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten und sie tun das in voller Aufrichtigkeit. Paulus beobachtet das und sagt, Ist auch völlig egal, warum und mit welcher Haltung. Es kommt auch darauf an, dass die Botschaft von Christus verkündigt wird. Ich habe mich gefragt, wie uns das betrifft. Kennst du das? Dass Leute neben dir stehen, neben dir wirken, die das viel besser können, die auch viel mehr Lob dafür bekommen. Leute, die im Kindergottesdienst die Geschichten so lebendig erzählen können, dass ich nur daneben stehe und selber staune und denke, warum kann ich das nicht so? Leute, die sich in der Musik einbringen, die ihr Instrument oder ihre Stimme viel besser beherrschen als ich, die viel fetziger spielen können und nachher dafür gelobt werden und ich werde mal wieder übersehen. Leute, die viel besser predigen können als ich, die viel öfter vorne stehen, denen die Leute an den Lippen hängen. Kennst du solche Gedanken? Meine natürliche Reaktion auf solche Situationen ist, dass ich neidisch werde, dass ich denke, warum nicht ich, warum der oder die? Paulus kann hier ganz anders und viel gelassener reagieren und da möchte ich von Paulus lernen. Ist doch völlig egal. Jesus gebraucht mich, Jesus gebraucht diese Leute, so wie sie es tun. Hauptsache, Jesus wird geehrt, Jesus wird groß gemacht. Selbst diese persönlichen Rivalen von Paulus können Gottes Sache nicht aufhalten. Die Sackgasse, persönliche Rivalen und Paulus kann nichts dagegen machen, führt nicht dazu, dass Gottes Sache gestoppt wird, sondern Jesus geht weiter. Seine Botschaft wird verkündet, er wird geehrt. Und das Letzte, Gottes Ehre, darum geht's Paulus. Selbst der Tod kann es nicht verhindern. Paulus weiß sich gerettet und in Gottes Hand. Und er macht deutlich, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ich habe mich gefragt, beten wir für Leiter? Ich weiß, dass einige in dieser Gemeinde für mich und meine Familie beten und ich finde das so wichtig. Und das ist total wichtig, dass wir füreinander beten. Für Paulus ist das hier existenziell und er macht deutlich, ja, ich bin abgeschnitten von euch, ich bin im Gefängnis, aber ich weiß, dass ihr für mich betet und das schafft in mir die Gewissheit und erhält in mir die Gewissheit, ich bin gerettet. Gerettet im geistlichen Sinne, vielleicht auch gerettet in dem Sinne, dass ich am Ende dieses Prozesses mein Recht bekomme. Aber sicherlich steht für Paulus im Vordergrund, dass er sich in Jesu Hand geborgen weiß. In Jesus ist mein ganzer Halt, in Christus ist mein ganzer Halt. Jesus wird auf jeden Fall geehrt durch das, was mit Paulus geschieht. Wir merken, Paulus stellt an die oberste Stelle die Ehre Jesu. Ihm geht es nicht so sehr darum, ob er geehrt wird, ob er im Mittelpunkt steht, ob es ihm gut geht. Und in dieser Haltung möchte ich von Paulus lernen. In den Gefängnissituationen meines Lebens, wo ich meine Grenzen spüre und erlebe, möchte ich darauf schauen, nicht, dass es mir besser geht, dass ich befreiter werde. Natürlich darf ich darum beten, aber manche Situationen lassen sich nicht verändern, sondern ich möchte darauf schauen, dass Jesus geehrt wird, in und vielleicht gerade durch die Art und Weise, wie ich mit dieser Situation umgehe. Wenn Rivalen da sind oder Gegner, dann möchte ich darauf sehen, dass Jesus die Ehre bekommt, dass er groß gemacht wird. Ja, es geht tatsächlich um Gottes Ehre, dass er geehrt wird, ob ich lebe oder ob ich sterbe, weil ich gerettet bin. Ich schließe mit dem letzten Vers aus diesem Abschnitt. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.